Danke den Musikern. Danke insbesondere dafür, dass sie sich die große Mühe gemacht haben, ein Lied, das sie normalerweise nie spielen würden, in diesem Gottesdienst zu spielen. Jesus, du allein bist genug, das singt sich leicht. Dass das gar nicht immer selbstverständlich ist, das ist einer der Inhalte unseres Predigttextes. Und ich selbst bin in den choralartigen Liedern stärker zu Hause. Von daher hatte ich mir als Lied nach der Predigt ein Lied gewünscht, von dem ich den Eindruck habe, dass es eine sehr gute Antwort auf unseren Predigttext formuliert. Such, wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden. Mein Herz allein bedacht soll sein, auf Christus sich zu gründen. Danke, dass Sie es geschafft haben und dass Sie sich die Mühe gemacht haben, dieses ganz anders geartete Lied auch mit uns zu singen und für uns zu begleiten. Und nun wollen wir auf unseren Predigttext achten. Er steht im zweiten Buch der Könige, gleich im ersten Kapitel. Ich lese die Verse 2 bis 17, erste Hälfte. Einst stürzte Ahasja, König von Israel, Sohn des bekannteren Königs Ahab, von dem dann auch gestern und vorgestern im Gemeindeseminar die Rede war. Einst stürzte Ahasja durch das Gitter in seinem Obergemach zu Samaria und verunglückte. Da sandte er Boten und befahl ihnen, geht hin und befragt den Baal-Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von diesem Leiden genesen werde. Der Engel des Herrn aber hatte zu Elia von Tisbe gesprochen, auf, gehe den Boten des Königs von Samaria entgegen und sage ihnen, ist denn kein Gott in Israel, dass ihr hingeht, den Baal-Sebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum spricht der Herr also, von dem Lager, auf das du dich gelegt hast, wirst du nicht mehr aufstehen, sondern du musst sterben. Und Elia ging hinweg. Als die Boten zum König zurückkamen, fragte er sie, warum kommt ihr denn schon so bald wieder? Sie antworteten ihm, ein Mann trat uns entgegen und sprach zu uns, geht, kehrt zurück zum König, der euch gesandt hat, und sagt ihm, so spricht der Herr, ist denn kein Gott in Israel, dass du hinsendest, den Baal-Sebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum wirst du von dem Lager, auf das du dich gelegt hast, nicht mehr aufstehen, sondern du musst sterben. Da fragte er sie, wie war das Aussehen des Mannes, der euch entgegentrat und so zu euch redete? Sie antworteten ihm, es war ein Mann, der ein zottiges Fell trug und einen ledernen Gürtel um die Lenden. Da sprach Ahasja, das war Elia von Tisbe. Dann sandte er einen Offizier mit 50 Mann nach ihm aus. Als der zu Elia hinaufkam, er saß gerade oben auf dem Berg, sprach er zu ihm, Mann Gottes, der König befiehlt, du sollst sofort runterkommen. Elia antwortete dem Offizier, nun, wenn ich ein Gottesmann bin, so falle Feuer vom Himmel und verzehre dich und deine 50. Da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50 Leute. Abermals sandte Ahasja einen anderen Offizier mit 50 Mann nach Elia aus. Der stieg hinauf und sprach zu ihm, Mann Gottes, so befiehlt der König, komm runter. Elia antwortete ihm, wenn ich ein Gottesmann bin, so falle Feuer vom Himmel und verzehre dich und deine 50. Da fiel Gottes Feuer vom Himmel und verzehrte ihn und seine 50 Leute. Abermals sandte der König einen dritten Offizier mit 50 Mann. Als nun der dritte Offizier hinaufkam, beugte er seine Knie vor Elia, flehte ihn an und sprach zu ihm, Mann Gottes, schone doch mein Leben und das Leben deiner Knechte dieser 50. Siehe, Feuer ist vom Himmel gefallen und hat die beiden ersten Offiziere mit ihren 50 Mann verzehrt. Nun aber schone mein Leben. Da sprach der Engel des Herrn zu Elia, geh mit ihm hinab und fürchte dich nicht vor ihm. Und Elia machte sich auf, ging mit ihm hinab zum König und sprach zu ihm: So spricht der Herr, weil du Boten gesandt hast, den Baal-Sebub, den Gott von Ekron, zu befragen, ist denn kein Gott in Israel, den man befragen könnte? Darum wirst du von dem Lager, auf das du dich gelegt hast, nicht mehr aufstehen, sondern du musst sterben. Also starb Ahasja nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte. Liebe Gemeinde, fragen Sie sich manchmal, auf wen oder worauf kann ich mich wirklich verlassen? Ich denke, solange es uns gut geht, kommt die Frage bei uns kaum vor. Wir haben unser Leben im Griff und es sieht ganz danach aus, dass wir wirklich unser Leben selbst gestalten und hinreichend für uns sorgen könnten. Was soll da, oder da sind wir nicht so abhängig davon, dass wir uns auf andere oder auf etwas anderes verlassen können. Wenn es uns aber schlechter geht, wenn wir Lasten zu tragen haben, wenn wir mit Leiden und mit Schwierigkeiten fertig werden müssen, wenn uns Gefahren drohen, ich denke, dann kommt schon die Frage auf wen und worauf wir denn wirklich vertrauen können. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? So fragt eingangs der Heidelberger Katechismus. Das ist eine noch heute für die reformierten, evangelisch-reformierten Kirchen grundlegend wichtige Bekenntnisschrift aus dem 16. Jahrhundert. Und diese Bekenntnisschrift stellt nicht nur am Anfang diese Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Er gibt gleich die Antwort dazu, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das ist formuliert in der Sprache des 16. Jahrhunderts und ist inhaltlich gut biblisch. Denken Sie noch einmal an das Eingangswort, das über diesen Gottesdienst steht, zurück aus dem Prophetenbuch Jesaja. Ich bin der Herr, sagt Gott, und außer mir ist kein Heiland, außer mir ist kein Retter, außer mir ist kein Helfer. Reden Sie auch so? Machen Sie das zu Ihrem persönlichen Bekenntnis? Ja, Gott, der sich mir in der Bibel mitteilt, der ist mein Retter, der ist mein Heiland, der ist mein Helfer, dem vertraue ich, auf den kann ich mich verlassen. Reden Sie auch so und bekennen Sie das und leben Sie das? König Ahasja von Israel sah das offenbar ganz anders. Er erlitt eines Tages einen Unfall, so heißt es am Anfang unseres Predigttextes. Er stürzte durch ein Gitter im Zusammenhang mit dem Obergemach seines Hauses. In alt- und neutestamentlicher Zeit gab es Flachdächer bei den Hausbauten in Palästina. Und wenn es ein Obergemach gab, so füllte das nicht das ganze Dach aus. Von daher haben manche Ausleger gerätselt, was für ein Gitter könnte das wohl sein? Ist das die Umzäunung am Ende des Flachdaches? Ist das die Abdeckung eines Luftschachtes? Oder ist das ein Gitter vor dem Fenster des Obergemachs, dass er aus dem Fenster fiel? Kein Mensch weiß das. Jeder kann spekulieren, aber wissen tut's keiner, denn unser Text sagt das nicht. Unser Text sagt nur klipp und klar, König Ahasja stürzte. Und er verletzte sich. Er verletzte sich offenbar sehr schwer. Das steht nicht gleich im ersten Vers. Es gehört zur Erzähltechnik unseres Textes, und das macht ihn so spannend, dass er manches ein bisschen andeutend im Nachhinein bringt. Einige Verse später erfahren wir, dass König Ahasja bettlägerig ist. Er muss das Bett hüten, so sehr hat er sich verletzt. Und es ist ihm offenbar gar nicht klar, ob er je wieder gesund wird. Deshalb schickt er Boten, eine königliche Delegation, in die Philisterstadt Ekron und fordert diese Boten auf, den Stadtgott von Ekron, den Baal von Ekron, zu fragen, ob er, König Ahasja, nach seinem Unfall wieder gesund wird. Der Name des Baal von Ekron wird in unserem Text Baal-Sebub genannt. Wenn man das aus dem Hebräischen wörtlich übersetzen will, dann bedeutet Baal-Zebub Herr der Fliegen. Ist das ein Göttername? Das erwarten Sie so eigentlich nicht. Viele Ausleger auch nicht und ich auch nicht. Ich schließe mich diesen vielen Auslegern gerne an. Die haben den Verdacht, beweisen kann man das nicht, aber der Verdacht liegt nahe, dass hier mit Absicht ein Buchstabe verschrieben worden ist. Wenn man den letzten Buchstaben ändert und nicht Baal-Zebub, sondern Baal-Zebul liest und spricht und schreibt, dann bedeutet das auf Deutsch Baal der Fürst. Das ist schon eher ein Göttername, ne? Von daher die Vermutung vieler Ausleger, und ich finde das sehr ansprechend, dass unser Text vielleicht mit Absicht diese Buchstabenvertauschung vorgenommen hat, um den Gott von Ekron lächerlich zu machen. Aus dem Fürsten Baal wird ein Herr der Fliegen. So wenig hält unser Text von dem Baal von Ekron. Anders aber König Ahasja. Der schickte eine königliche Delegation auf den Weg in die Philisterstadt Ekron, damit sie sich dort bei dem dortigen Baal erkundigen könne und solle über die Heilungschancen und Genesungschancen des Königs Ahasja. Nur diese Gesandtschaft kommt nicht an. Gott hat eingegriffen und durch einen Engel den Propheten Elia in Marsch gesetzt. Der Engel Gottes sagt dem Elia: Auf, gehe den Boten des Königs von Samaria entgegen und sage ihnen: Ist denn kein Gott in Israel, dass ihr hingeht, den Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Und dann soll Elia dem König Ahasja ausrichten: Darum spricht der Herr also, von dem Lager, auf das du dich gelegt hast, wirst du nicht mehr aufstehen, sondern du musst sterben. Wieder typisch die Erzähltechnik unseres Textes. Wie Elia den Boten begegnet, wird gar nicht berichtet. Das erfahren wir wieder hinterher aus dem Bericht, den die zu ihrem König Ahasja zurückgekehrten Boten ihrem König Ahasja liefern. Und da heißt es dann, oder der König Ahasja wundert sich: An sich dürftet ihr noch gar nicht zurück sein in Samaria. Denn Samaria, von Samaria bis Ekron, heute im Gazastreifen gelegen, das ist schon ein bisschen. Das alte Samaria entspricht dem heutigen Nablus. Wie viele Kilometer das sind, habe ich nicht nachgerechnet. Kann ich leider nicht beantworten. Auf jeden Fall sind die Leute viel zu früh zurückgekommen. Die können gar nicht in Ekron gewesen sein. Darüber wundert sich König Ahasja und fragt sie: Wieso seid ihr so schnell zurück? Und dann berichten die Boten: Ein Mann trat uns entgegen und sprach zu uns: Geht, kehrt zurück zum König, der euch gesandt hat, und sagt zu ihm: So spricht der Herr. Ist denn kein Gott in Israel, dass du hinsendest, den Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Darum wirst du von dem Lager, auf das du dich gelegt hast, nicht mehr aufstehen, sondern du musst sterben. Dieses Wort, das Elia den Boten für ihren König mitgegeben hat, haben wir in der ersten Hälfte unseres Textes gleich zweimal. Und es kommt noch ein drittes Mal vor, am Ende des verlesenen Textes, wenn Elia selbst dem König diese Botschaft noch einmal überbringt. Dreimal in unserem Predigttext kommen diese Verse vor. Ist denn kein Gott in Israel, dass du, König Ahasja, dich an den heidnischen Baal von Ekron wendest mit deinen Sorgen und Fragen? Darum wirst du von dem Lager, auf das du dich gelegt hast, nicht mehr aufstehen, du wirst sterben. Dreimal dieser Zusammenhang, damit wird deutlich, das muss der Nerv, das muss der Brennpunkt unseres Textes sein. König Ahasja ist natürlich nicht glücklich. Seine Frage, wie denn ist, welche Zukunftsaussichten er denn hat, ist beantwortet. Zwar nicht vom Baal-Zebub von Ekron, sondern von dem Gott Israels. Und inhaltlich schon gar nicht so, wie König Ahasja es mit einiger Wahrscheinlichkeit erhofft und erwartet hat. Denn die Botschaft die über Elia ihn erreicht, heißt ja, du wirst von deinem Krankenlager nicht mehr aufstehen, du musst sterben. Nicht unbedingt an den Folgen deines Sturzes, sondern du wirst sterben, weil du dein Vertrauen nicht auf den Gott, den du eigentlich kennst, auf den Gott Israels gesetzt hast, sondern weil du dich an einen heidnischen Gott gewandt hast. Dass der König Ahasja darüber nicht glücklich ist, versteht sich einigermaßen von selbst. Es wäre kein Wunder, wenn Ahasja der König jetzt seinen Ärger über diese für ihn schlechte Nachricht an den Boten ausgelassen und sie hätte verprügeln lassen. Sowas kommt im Altertum durchaus öfter vor. Hier allerdings nicht. Hier lässt der König die Boten ungeschoren. Die können ja letztendlich nichts dafür und haben nur ihm nur über gemeldet, was auf Geheiß Elias sie ihm sagen sollten. Aber wer dieser komische Mann war, der die königlichen Boten unterwegs abgefangen und zum König zurückgeschickt hat, das möchte Ahasja doch gerne wissen. Darum fragt er, wie sah der denn aus? Könnt ihr mir den ein bisschen beschreiben? Und dann kriegen wir eine Beschreibung. Es war ein Mann, der ein zottiges Fell trug und einen ledernen Gürtel um die Lenden. Bibelleser werden sich möglicherweise im Neuen Testament an Johannes den Täufer erinnert fühlen. Dessen Aussehen wird im Markus-Evangelium ganz ähnlich beschrieben und das ist sicher kein Zufall. Das ist ein bisschen die Stilisierung auf den Elia hin, wie wir ihn hier gewandelt in unserem Predigttext kennenlernen. Und für den König Ahasja ist aufgrund dieser Angaben, wie der denn aussah und wie der bekleidet war, dieser fremde Mann, klar, das kann nur einer sein, Elia aus Tisbe. Und den will er sich jetzt natürlich vorknüpfen. Bevor wir da weitermachen, sollten wir einen Moment einhalten. Was geht uns das alles an? Ist denn kein Gott in Israel, dass du, König Ahasja, hingehst und dich wendest an den Baal-Sebub von Ekron? Wir leben in einem Land, in dem wir inzwischen gelernt haben. Das sind nicht alles gewachsene Deutsche, deren Ur- und Ur- und Urvorfahren auch alle in diesem Land gelebt haben. Wir sind eine sehr gemischte Bevölkerung, auch in dieser Gemeinde, und haben Leute mit sehr verschiedenen, oder die ihre familiären Wurzeln in sehr verschiedenen Ländern dieser Welt haben. Und in diesen Ländern gibt es andere Religionen, die dann auch in unserem Land eine Rolle spielen. Und manche Deutsche finden sich etwa von fernöstlichen Religionen besonders angezogen, andere liebäugeln mit dem Islam. Ich denke, das Hinwenden zu anderen Göttern, zu anderen Religionen ist inzwischen auch in unserem Land wieder ein Thema. Unser Text sagt ganz deutlich, Leute, die den Gott der Bibel kennen, haben keinen Grund, sich an eine andere Adresse zu wenden. Leute, die den Gott der Bibel, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, Leute, die Jesus Christus kennen, haben keinen Grund, ihr Vertrauen auf andere Adressen zu setzen und bei anderen Adressen um Hilfe zu suchen. Denn es gilt immer noch, was wir als ersten Satz über unseren Gottesdienst gehört haben. Aus dem Prophetenbuch Jesaja. Ich, sagt Gott, bin der Herr, außer mir ist kein Helfer. Es ist ja nicht einfach ein eingrenzendes, willkürliches Verbot. Sucht euch nicht Hilfe und Trost bei anderen Religionen, bei anderen Göttern. Es ist ja zutiefst eine hilfreiche und heilvolle Anweisung, denn es gibt nur eine Adresse, die wirklich im Leben und im Sterben zuverlässig ist. Der Gott, der sich uns in der Bibel mitteilt. Der Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, der für uns den Weg in den Tod gegangen ist und der zu unserem Heil auferweckt worden ist. Wir brauchen uns nicht an andere Adressen zu wenden. Nun habe ich den Eindruck, in einem normalen baptistischen Gottesdienst habe ich's, ich kenne die Gemeinde hier nicht, ich lerne sie an diesem Wochenende zum ersten Mal kennen, aber ich vermute mal, dass die Hinwendung zu anderen Religionen, die Hinwendung zu anderen Göttern für zumindest geborene Deutsche kein besonderes Problem darstellt bei uns. Ist denn kein Gott in Israel? Von daher greift die Frage nicht so ganz direkt für uns. Ich habe den Eindruck, für uns muss man sie ein bisschen abwandeln. Ich sagte schon, in der Einleitung der Predigt, wenn es uns gut geht, fragen wir meistens nicht, worauf kann ich mich wirklich verlassen. Ich habe mein Leben im Griff, alles läuft prima. Nur wenn ich den Bedarf habe, mich abzusichern oder wenn ich mit Schwierigkeiten zu tun habe oder sie in der Zukunft erwarte, dann fange ich an zu überlegen, wie mache ich das am besten. Und dann wäre die Frage an uns sicher nicht in erster Linie, hänge ich mich an andere Götter, wende ich mich anderen Religionen zu, sondern bilde ich mir ein, kriege alles selbst in den Griff. Ich komme schon selbst klar und werde für mich sorgen. Die einen versuchen, möglichst viel Reichtum anzuhäufen, damit Vorsorge getroffen ist für Notzeiten. Andere schließen gerne Versicherungen ab. Ich habe übrigens auch die ein oder andere laufen. Oder zumindest gehabt. Versuchen auf diese Weise Vorsorge zu treffen. Noch andere vertrauen auf die Fähigkeiten von Wissenschaft und Technik. Ich persönlich bin sehr dankbar, dass die medizinische Wissenschaft Fortschritte gemacht hat. Es ist 13 Jahre her, dass ich mich einer Herzklappenoperation unterziehen musste. Und ich bin sehr dankbar, dass es Ärzte gab, die das kompetent durchführen konnten, die dafür fällige Operation. Und ich bin überaus dankbar, dass das alles so gut gelaufen ist und dass ich jetzt schon 13 Jahre lang zusätzlich an Lebenszeit bekommen habe. Allerdings habe ich nicht war mir wichtig, zuerst mit Gott zu sprechen. Zuerst Gott zu bitten. Und Gott zu bitten, so habe ich das wiederholt gemacht, benutze doch die Ärzte, mit denen ich zu tun bekomme. Ich wusste gar nicht, wer die sind im Einzelnen. Benutze doch die Ärzte als deine Werkzeuge, lieber Gott, um deine göttliche Hilfe mir zukommen zu lassen. Und dass ich so gesund wieder geworden bin, danke ich viel mehr dem Gott, den ich vorher gebeten habe, als den Ärzten, die mich operiert haben. Merken wir den Unterschied? Kann ich alles selbst? Organisiere ich alles selbst? Sorge ich für mich selbst und komme schon klar? Oder führe ich mein Leben so, dass all das, was mich bewegt, zuerst und zuletzt Thema meines Gesprächs mit Gott ist? In meinem Leben kommen jede Menge Stoßgebete vor. Vieles, was mich so alltäglich an Kleinkram betrifft, Herr, hilf mir hier, Herr, hilf mir da. In den verschiedensten Situationen kommt mir so ein Stoßgebet über die Lippen oder durch die Gedanken. Und ich habe mir angewöhnt, alles Wichtige, was mein Leben betrifft und alles, was mich bedrückt, hier in das Gespräch mit Gott hineinzunehmen, ihn zu bitten. Weil ich auf diese Weise für mich festhalten möchte und umsetzen möchte, was der Eingangsspruch unseres Gottesdienstes sagt. Der Gott, der sich uns in der Bibel mitteilt, der ist Retter, der ist Helfer, der ist Heiland. Andere Adressen helfen nicht weiter. Darum ist das so falsch, was der Ahasja hier gemacht hat, nicht bei dem Gott Israels, den er kannte, anzufragen und sich an den zu halten mit dem, was ihn bewegte, sondern zu dem heidnischen Baal nach Ekron zu laufen, zumindest den Versuch zu machen. Die Gesandtschaft ist ja, wie gesagt, gar nicht dahin gekommen. Wenn wir das so ein bisschen umändern, nicht fragen, will ich denn mich einer anderen Religion zuwenden, sondern meine ich, mein Leben selbst gestalten zu können, oder ist mir klar, dass alles, was mich betrifft, in das Gespräch mit Gott gehört und dass zuerst und zuletzt wichtig ist, dass ich ihn frage und auf das achte, was er mit mir vorhat. Zurück zu unserem Text. Als König Ahasja vernommen hat, was die Boten ihm sagen, da will sich König Ahasja den Elia vorknüpfen. Er sandte einen Offizier mit 50 Soldaten nach Elia aus. Und Elia befindet sich gerade oben auf einem Berg, als diese kleine Truppe mit dem Offizier den Elia findet. Der Offizier spricht Elia als Mann Gottes an, eine Bezeichnung der frühen Propheten in Israel im Alten Testament, die besonders häufig für den Nachfolger des Elia, Elisa, gebraucht wird, die aber auch in den Elia-Geschichten mehr als einmal vorkommt. Hier in unserem Text wird Elia immer als Gottesmann angesprochen. Und darüber hinaus ist der Offizier sicher, mit dem Elia kann ich im Befehlston reden, denn ich habe ihm ja einen Befehl des Königs zu überbringen. Komm runter! Und Elia sagt, wenn ich ein Gottesmann bin, dann falle Feuer vom Himmel und verzehre dich und deine 50 Leute. Und postwendend geschieht das. 51 Leute leben nicht mehr. Unser Text berichtet nicht, wie die Nachricht davon dann an König Ahasja kommt. Es setzt einfach voraus, der König kriegt das mit. Denn unser Text fährt fort. Abermals sandte König Ahasja einen anderen Offizier mit 50 Mann nach Elia aus. Und der macht's ähnlich. Dieser zweite Trupp findet Elia immer noch oben auf dem Berg. Und der Offizier benimmt sich ähnlich. Er meint, ich muss ihn zwar als Mann Gottes anreden, aber ansonsten hat er nach meiner Pfeife zu tanzen. Mann Gottes, komm sofort runter. Das sagt der König. Und wieder sagt Elia, wenn ich ein Gottesmann bin, dann falle Feuer vom Himmel auf dich und deine 50 Leute. Und dann steigert sich unser Text in der Ausdrucksweise noch. Ein Gottesfeuer, ein gewaltiges Feuer ist damit gemeint, fiel vom Himmel und verzehrte diese 50. Wieder leben 51 Leute weniger. Wieder wird nicht erzählt, wie die Kunde davon an König Ahasja gelangt, aber der König nimmt noch mal einen dritten Anlauf. Abermals sandte Ahasja einen dritten Offizier mit 50 Mann. Als nun der dritte Offizier hinaufkam, und der hat offenbar auch mitgekriegt, was vorher passiert ist, der hat begreiflicherweise Angst. Und der hat erfreulicherweise gelernt, mit Elia kann man nicht so umspringen, wie die anderen Offiziere das gemacht haben. Der dritte Offizier benimmt sich ganz anders. Er beugte vor Elia das Knie als Zeichen der Ehrerbietung. Er flehte ihn an und sprach, Mann Gottes, schone doch mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser 50. Siehe, Feuer vom Himmel ist auf die anderen Trupps gefallen und hat sie verzehrt. Schone doch mein Leben und das der 50 Soldaten, die ich mitbringen musste. Jetzt schaltet Gott einen Engel ein und lässt dem Elia sagen, jetzt komm mal runter von deinem Berg und geh mal mit. Geh mal mit zum König Ahasja. Und so endet die Geschichte, dass Elia mit dieser dritten Truppe zu König Ahasja geht und ihn jetzt persönlich anspricht. So spricht der Herr, weil du Boten gesandt hast, den Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen, ist denn kein Gott in Israel, den man fragen könnte? Darum wirst du von dem Lager, auf das du dich gelegt hast, nicht mehr aufstehen, sondern du musst sterben. Also starb Ahasja nach dem Wort des Herrn, das Elia geredet hatte. Das sind grausame Züge in unserer Geschichte. Und es gibt eine Menge Leute, die diesen Text nicht überlebt haben, innerhalb dessen, was hier berichtet wird. Ist so ein Mann, tut sowas ein Mann Gottes? Das Feuer vom Himmel fällt, das kommt im Alten Testament mehr als einmal vor. Und den ein oder anderen Zusammenhang kennen Sie. Sehr viele kennen möglicherweise die Geschichte vom Untergang von Sodom und Gomorra, 1. Mose 19. Feuer fiel vom Himmel und vernichtete diese gottlosen Städte mit ihrer gottlosen Bevölkerung. Im 2. Mosebuch, Kapitel 9, wenn von den Plagen in Ägypten die Rede ist, durch die die Ägypter erst weich gemacht werden mussten, dass sie den Israeliten den Wegzug aus Ägypten gestatteten. unter den 10 Plagen kommt auch diese vor, dass Feuer vom Himmel auf die Ägypter fällt, 2. Mose Kapitel 9. Und ein dritter wichtiger Zusammenhang für das Verständnis unseres Textes befindet sich dann im 4. Mosebuch. Da ist schon von der Wüstenwanderung Israels die Rede und von einem Teil der Israeliten, der sogenannten Rotte Korah, die gegen Mose und Aaron rebellieren. Und dann fällt Feuer vom Himmel auf diese Rotte Korah, 250 Leute stark, und sie alle finden den Tod. Sodom, die Plagen in Ägypten, die Rotte Korah. Diese Geschichten machen deutlich, der Gott, den unsere Bibel bezeugt, mit dem kann man nicht spielen, mit dem kann man nicht spaßen. Der tanzt nicht nach unserer Pfeife. Wenn wir uns mit dem anlegen, müssen wir uns darauf gefasst machen, dass wir den Kürzeren ziehen. Und wenn wir versuchen, Leute, die dieser Gott in besonderer Weise gebraucht, fertig zu machen oder zumindest die Pläne darauf schmieden, auch dann müssen wir damit rechnen, dass Gott durchaus in der Lage ist, seine Leute zu schützen. Nicht immer tut er das für alle. Das wissen wir auch. Es gibt Leute, die im Namen Gottes gearbeitet haben und dafür Leiden in Kauf nehmen mussten. Aber dass Gott die Seinen auch zu schützen und Leute, die sie antasten, zu bestrafen weiß, das kommt in der Bibel durchaus vor. Insofern wundert mich nicht, dass in unserem Text kein Wort des Tadels gegen Elia, der hier das Feuer vom Himmel fallen lässt und zweimal 50 Mann plus ihren Offizier dann sterben lässt, fällt. Elia wird deswegen nicht getadelt. Andererseits fällt mir auf, dass unser Text nicht sparsam ist mit Hinweisen, dass Elia vieles, von dem unser Kapitel berichtet, auf Anweisung Gottes, auf Befehl eines Engels, den Gott geschickt hat, tut. Mehrfach kommt das in unserem Text vor. Nicht aber bei dieser Episode, wenn Elia Feuer vom Himmel fallen lässt. Jawohl, das Feuer kommt. Und das kommt nicht von Elia. Aber ob das im Sinne Gottes ist, die Frage ist durchaus offen. Die wird in unserem Text nicht beantwortet. Und ob ein Mann Gottes so reden sollte, auch diese Frage stellt unser Text nicht und beantwortet sie noch weniger. Unser Text lässt mich hier also mit den Fragen, an denen ich nicht vorbeikomme und Sie möglicherweise auch nicht, alleine. Aber es gibt eine Antwort, wenn wir uns an die Mitte der ganzen Bibel halten, an das Zeugnis des Neuen Testamentes von Jesus Christus. Und jetzt merken Sie vielleicht, warum ich eine ganz andere Geschichte als Textlesung für diesen Gottesdienst erbeten habe. Erinnern Sie sich noch? Jesus auf seinem letzten Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zu Karfreitag hin, kommt durch Samarien und er schickt Boten unter seinen Jüngern vor sich her und bittet im nächsten Dorf ein Quartier für sich und seine Jünger zu bekommen. Aber das Verhältnis zwischen Juden und Samaritanern, das kennen Sie wahrscheinlich, ist gespannt. Die sind sich nicht so ganz grün und die Leute in diesem samaritischen Dorf sagen, nee, der geht nach Jerusalem, den wollen wir nicht bei uns übernachten lassen. Der soll sehen, wo er mit seinen Leuten bleibt. Jesu Reaktion kommt in dem Text gar nicht vor, den wir gehört haben. Aber zwei seiner Jünger, Jakobus und Johannes, die sind nun zutiefst verärgert. Und die sind fix dabei, weil sie ja auch bibelkundig sind, und haben für Jesus eine Antwort parat. Meister, willst du, dass wir Feuer vom Himmel fallen, dass wir sagen, es soll Feuer vom Himmel fallen und die Leute in diesem Dorf verzehren? Jesus bedroht sie. Das ist ein sehr starkes Wort, das dann im nächsten Vers da im Lukas-Evangelium vorkommt. Jesus bedroht sie. Das ist eine ganz stark negative Reaktion. Jesus weist diesen Vorschlag von Johannes und Jakobus ganz deutlich und betont ab. Sie gehen lieber in ein anderes Dorf. Feuer vom Himmel, das ist nicht Sache Jesu. Das ist nicht die Sendung Jesu. Und nun ist die handschriftliche Überlieferung der Bibel gerade in dieser kleinen Geschichte, die wir als Textlesung gehört haben, so interessant. Der ganz kurze Text, den Andreas Ullner verlesen hat, der steht so in den ältesten griechischen Handschriften. Das ist ein Papyrus aus dem 3. Jahrhundert nach Christus. Das ist so gut wie das älteste, was wir zu den Evangelien haben. Und zu den beiden Bibelhandschriften aus dem 4. Jahrhundert, die älter sind als alle anderen Handschriften, die wir besitzen. Die drei ältesten Handschriften haben nur diesen ganz kurzen Bericht, wie ihn Andreas uns in deutscher Übersetzung vorgelesen hat. Als Kind in der Sonntagsschule habe ich das ganz anders gelernt. Und die damalige Lutherbibel vor über einem halben Jahrhundert, die wusste viel mehr. Die wusste nämlich das, was in späteren Handschriften, auch in schönem Griechisch und dann in Latein, als es die Vulgata gab, dazugesetzt wurde. Herr, willst du, dass wir sagen, es soll Feuer vom Himmel fallen und sie verzehren, wie auch Elia getan hat? Merken Sie? Ne? Da ist deutlich der Hinweis auf unseren heutigen Predigtext. Elia hat das doch gemacht. Sollen wir, Jesus, jetzt auch nicht mal den Leuten zeigen, mit wem sie sich hier anlegen? Sollen wir nicht auch Feuer vom Himmel fallen lassen, wie Elia getan hat? Jesus weist das betont und mit einem ganz starken Ausdruck ab. So auch die kürzeste Form der ältesten Handschriften. Die späteren Handschriften haben einen Zusatz. Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Und noch spätere Handschriften fügen dann hinzu. Wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Denn des Menschen Sohn ist nicht gekommen, Leben zu verderben, sondern Leben zu retten. Jesus wusste für sich um eine ganz andere Sendung. Nicht Leben zu verderben, sondern Leben zu erretten. Deswegen war er unterwegs nach Jerusalem. Deswegen war er unterwegs in das bittere Leiden, das mit dem fürchterlichen Tod am Kreuz endete. Deswegen ist er zu unserem Heil auferweckt worden. Nicht um uns zu verderben, sondern um uns zu retten. Das, sagt Jesus, ist betont die Sendung Jesu. Von daher, und da sind die Langfassungen, kommen die Langfassungen nur mit besseren Erklärungen zu demselben Ergebnis wie die Kurzfassung der ältesten Textzeugen. Feuer vom Himmel fallen lassen entspricht nicht der Sendung Jesu, entspricht nicht dem Wesen Jesu. Und darum steht es Jüngerinnen und Jüngern Jesu nicht an, so zu reden oder diesen Versuch zu unternehmen, es Elia nachzutun. Von der Mitte des Neuen Testaments, um Jesu willen, dürfen Jüngerinnen und Jünger Jesu nicht so handeln wie Elia in unserem Text. Wie immer alttestamentlich das Handeln Elias zu beurteilen sein mag, da bleibt für mich manche Frage offen und ich bin heilfroh, dass ich das nicht letztgültig entscheiden muss. Von Jesus her gilt anderes für die Jüngerinnen und Jünger Jesu. Was für Jüngerinnen und Jünger Jesu gilt, das hat der erste Petrusbrief in einer wunderbaren Weise formuliert. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort. Im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen ererbt. So gilt es von Jesus her. Und jetzt merken wir, manchmal muss man eine Aussage der Bibel in Gottes gutem Wort um Jesu willen und von Jesus her korrigieren. Es ist überholt, was der Elia hier gemacht hat. Um Jesu willen. Und dann merken Sie, Bibellesen kann anstrengend sein. Das macht auch nichts. Darum ist so ein Gemeindeseminar ganz gut, dass man das auch mal mitkriegt und versucht dann für sein Bibellesen mit aufzunehmen. Ne? Kopfnicken wird schon stimmen und so. Und wie bitte, was habe ich da gelesen? Wie soll das denn mit mir zusammenreimen? Bibellesen ist anstrengend. Was gilt von Jesus her? Das gilt oder von da, im Licht Jesu haben wir die alttestamentlichen Texte zu lesen und dann ist an der einen oder anderen Stelle eine saftige Korrektur fällig, wie in unserem Predigtext. Und von Jesus her haben wir andere Texte zu lesen. In dem kurzen Interview in dem Andreas Ullner mich ansprach auf das Thema Stellung der Frauen, war deutlich. Im Neuen Testament gibt es jede Menge Stellen, der Mann ist das Haupt der Frau. Das konnte jeder Nicht-Christ genauso sagen. Aber bei Jesus und beim Heiligen Geist ist es anders. Und dann ist ja wohl keine Frage, was ist für uns heute maßgeblich? Der Zeitgeist der neutestamentlichen Welt oder das, was von Jesus und vom Geist Gottes her gilt? Bibellesen ist nicht immer einfach. Kann ganz schön anstrengend sein, macht aber Spaß. Ich glaube, das ist an diesem Wochenende auch deutlich geworden. Sie merken, zwei Schwerpunkte hatte meine Predigt zu dieser weniger bekannten Elia-Geschichte. Einmal geht es um die Frage, worauf verlasse ich mich? Wem vertraue ich mich an? Und das andere, wie habe ich einzelne biblische Aussagen zu gewichten? Immer indem ich frage, was gilt von Jesus her? Ich wünsche Ihnen, dass Sie das aus diesem Gottesdienst für Ihr weiteres Bibellesen mitnehmen, dass Sie sich einüben darin und darüber auch mit anderen reden, wenn Sie gemeinsam mit anderen einen Bibeltext lesen. Was gilt von Jesus her? Nie weiß eine oder einer immer alles. Das Gespräch untereinander kann hier viel weiterhelfen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das für Ihr Bibellesen praktizieren. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie die erste Frage, die Leitfrage unseres Textes, ist denn kein Gott, auf den du dich verlassen kannst? Ist denn kein Gott, dem du vertraust und dem du dich anvertraust? Dass Sie von dieser Frage nicht loskommen. Und ich wünsche Ihnen noch mehr, dass Sie, und mir wünsche ich dasselbe, dass wir diese Frage so beantworten, wie es im 16. Jahrhundert der Heidelberger Katechismus getan hat. Mein einziger Trost im Leben und im Sterben ist, dass ich meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Amen. Nun wollen wir das Lied miteinander singen, das die Band für uns eingeübt hat. Such, wer da will, ein ander Ziel.